Und wenn Fehler zu einem Problem gemacht werden, dann ist das Ganze falsch. Sondern sie sollten als Chance gesehen werden, damit man es in Zukunft besser machen kann, damit man daraus lernt. Also sprich, das neudeutsche Wort Empowerment statt Kontrolle gehört beim Coaching als Führungskraft definitiv dazu.
Viele verstehen unter Führung vor allem Steuerung und Kontrolle. Doch es gibt auch ein anderes Verständnis von Führung, die Führungskraft als Coach. Dabei geht es nicht darum, Mitarbeitende an die Hand zu nehmen, sondern sie in ihrer Entwicklung zu begleiten, Fragen zu stellen statt Antworten vorzugeben und Räume für Eigenverantwortung zu öffnen. Coaching als Führungsstil bedeutet, Potenziale entfalten, statt nur Aufgaben abzuarbeiten.
Wann ist diese Rolle sinnvoll und wo liegen ihre Grenzen? Welche Haltung braucht es und welche Unternehmenskultur macht es möglich? Und wie verändert sich dadurch das Verhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden? Darüber sprechen wir, Anna und Sebastian, heute mit der Beraterin Karin Bacher. Liebe Karin, wir freuen uns.
Ich freue mich auch, Sebastian und liebe Anna. Dankeschön.
Karin, was bedeutet Führungskraft als Coach konkret und wie unterscheidet sich das von klassischer Führung?
Ich erzähle einfach mal eine typische Situation, an der es sehr deutlich wird. Ein junger Teamleiter von mir kam zu mir mit einem Problem und erwartete natürlich sofort eine Lösung. Und statt zu sagen, mach das genau so oder so, habe ich gefragt, welche Möglichkeiten hast du denn dir schon überlegt? Und nach kurzer Stille sprudelte plötzlich eine Lösung nach der anderen aus seinem Mund. Und das ist so der große Unterschied zwischen klassischer Führung, wo es darum geht, top-down, Zielvorgaben, Kontrolle, Lösungen vorgeben und die Führungskraft als Coach. Die Führungskraft als Coach begleitet, stellt Fragen, aktiviert Potenziale, hilft, eigene Lösungen zu entwickeln. Ich sage immer, wir haben es ja mit Menschen zu tun, die ohne unser Zutun und ohne, dass wir ihnen genau vorgeben, wie sie was im Leben tun sollen. Ob das ein eigenes Haus ist, eine Familie gründen, sich den Partner aussuchen oder ein Auto kaufen. Ja, das können die alles selber. Und wenn sie bei uns im Unternehmen sind, sollen sie plötzlich genau das machen, was wir vorkauen. Und das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was selbstbestimmtes Arbeiten angeht.
Warum wird Coaching als Führungsinstrument gerade in einer komplexen Arbeitswelt immer wichtiger?
Ja, schauen wir uns die Arbeitswelt doch an. Die ist in den letzten Jahren durch moderne Technologien immer dynamischer geworden. Aber diese modernen Technologien sorgen auch für Unsicherheit. Und das bedeutet wieder, die Führungskräfte brauchen und die Mitarbeitenden genauso flexible Denk- und Handlungsweisen. Und wenn ich immer vorgebe, was sie zu denken und zu tun haben, dann fördere ich das nicht. Dazu gehört auch, dass Lösungen oft nicht immer eindeutig sind. Es gibt vielleicht für ein und dasselbe Problem mehrere Lösungsmöglichkeiten. Und Mitarbeitende müssen selbst Verantwortung übernehmen, um die richtige Lösung für das Unternehmen, fürs Team und auch für sich zu finden. Und dabei unterstützt Coaching, nämlich die Eigeninitiative fördern, die Lernfähigkeit und die Selbstorganisation. Das heißt, ich gebe auch nicht mehr vor, wann wie was fertig zu sein hat, sondern der Mitarbeitende soll selbst entscheiden können und auch dürfen, wie er seine Aufgaben gestaltet, in welcher Zeit er die gestaltet und natürlich, wie die bestmögliche Lösung für den Kunden oder die Kundin aussieht.
Das auf der Seite der Mitarbeitenden, aber welche Haltung braucht denn eine Führungskraft, um in die Rolle des Coaches zu schlüpfen?
Ganz klar, für mich das Allerwichtigste ist Vertrauen. Wenn eine Führungskraft kein Vertrauen hat in die Mitarbeitenden und umgekehrt die Mitarbeitenden der Führungskraft nicht vertrauen, dann wird dieses Konzept nicht funktionieren. Die Führungskraft muss darüber hinaus auch neugierig sein, also echtes Interesse haben für die Mitarbeitenden. Und ich sage auch immer, es gehört auch ein wenig Demut dazu. Demut, nämlich sich selbst einzugestehen, ich selbst habe nicht immer alle Antworten. kann ich auch nicht. Eine gute Führungskraft stellt Menschen ein, die besser sind in vielen Teilbereichen als sie selbst und kann profitieren von diesen Personen. Natürlich gehört, wenn ich coache und nicht einfach vorgebe, was jemand zu tun hat, auch Geduld dazu und insbesondere Geduld, was Fehler angeht. Wenn man Fehler zulässt, im Sinne von Fehler sind da, sind menschlich, wir schauen aber, wie wir diese Fehler in Zukunft vermeiden können, dann ist es eine ganz andere Haltung, als wenn jeder Fehler sanktioniert wird. Und wenn Fehler zu einem Problem gemacht werden, dann ist das Ganze falsch. Sondern sie sollten als Chance gesehen werden, damit man es in Zukunft besser machen kann, damit man daraus lernt. Also sprich, das neudeutsche Wort Empowerment statt Kontrolle gehört beim Coaching als Führungskraft definitiv dazu.
Gibt es denn auch Situationen, in denen Coaching durch die Führungskraft sinnvoll ist? Oder umgekehrt, gibt es auch Situationen, in denen man es lieber bleiben lassen sollte?
Ja, es ist sinnvoll bei allen Themen rund um Entwicklung. Ja, also wenn es darum geht, den Mitarbeitenden zu befähigen, besser zu werden, selbst Entscheidungen zu treffen, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, aber auch sich selbst zu motivieren und in die Selbstreflexion zu kommen. Ja, immer dann, wenn es darum geht, Potenziale zu entwickeln, die Menschen zu entwickeln, dass sie selbstständiger arbeiten, dass die Führungskraft auch entlastet wird von all diesen vielen Alltagsfragen, dann ist Coaching sehr sinnvoll. Weniger sinnvoll ist Coaching bei akuten Krisen, Notfällen oder wenn einfach klare Vorgaben nötig sind. Beispielsweise, wenn Compliance-Geschichte passiert ist oder wenn es um Sicherheit im Unternehmen geht. Da braucht es klare Entscheidungen und da muss man nicht erst lang mit Coaching-Fragen kommen, sondern dann muss die Führungskraft tatsächlich Führung leben und genau vorgeben, was wie zu sagen und zu tun ist.
Karin, möglicherweise fragen sich jetzt einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wo genau die Grenzen verlaufen zwischen Coaching, Mentoring und klassischer Mitarbeiterführung.
Jede gute Führungskraft weiß, dass sie im Laufe eines Arbeitstages permanent zwischen Rollen springen darf und auch muss. Ja, dieser ständige Rollenwechsel gehört dazu. Wir reden auch vom situativen Führen. Also wo befinde ich mich gerade? Schauen wir uns die Rolle des Coaches an. Ein Coach wirkt lösungsorientiert. Er fragt und begleitet seine Mitarbeitenden und entwickelt nicht Antworten für den Mitarbeiter, sondern sorgt dafür, dass der Mitarbeitende Antworten und Lösungen bekommt. Das ist was ganz anderes als zum Beispiel Mentoring. Hier geht es darum, dass ich mein Wissen, meine Erfahrung weitergebe. Hier darf ich und muss ich Tipps geben. Ja, ich war zum Beispiel 10 Jahre Mentorin für weibliche Führungskräfte und das war ganz klar, dass ich aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrung als weibliche Führungskraft dieses Wissen dann an die Mentees weitergegeben habe. Die klassische Führung dagegen setzt Ziele, ja, statt eigene Ziele vom Coachee formulieren zu lassen. Hier werden Entscheidungen getroffen und Rahmen festgelegt für die Mitarbeitenden. Und die Kombination aus dem allen, das ist dann gute Führung. Man muss nur wissen, wann die richtige Rolle relevant ist.
Welche Coaching-Methoden oder Fragetechniken lassen sich im Führungsalltag denn gut anwenden?
Im Prinzip kennen wir die alle. Das sind die berühmten W-Fragen, ja, also die offenen Fragen. Was brauchst du, um das Ziel zu erreichen? Ich frage zum Beispiel nach jedem Teammeeting nicht, habt ihr noch Fragen, sondern welche Fragen habt ihr? Ja, weil ich dann ganz klar die Diskussion eröffne. Wenn ich frage, habt ihr noch Fragen, dann kommt etwa ja oder nein, meistens natürlich nein. Und das will ich ja nicht. Ich will ganz konkret wissen, welche Fragen haben meine Mitarbeitenden? Was ist noch offen? Wo kann ich noch unterstützen? Ich nutze oft Skalierungsfragen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher fühlst du dich in diesem Thema, sagte mir ein Mitarbeiter mal, so bei 6. Allein diese Frage half ihm zu reflektieren, warum es nicht eine 4 ist und was er braucht, um eine 8 zu kommen. Das bringt Bewegung ins Denken der Mitarbeitenden. Eine weitere gute Frage ist die Technik Perspektivwechsel. Also wie würde dein Kunde das sehen als Beispiel? Das hilft auch, ins Denken zu kommen und in die Lösung zu kommen. Und fürs Coaching, egal ob ich Führungskraft bin oder als Coach arbeite, ist es immens wichtig, aktiv hinzuhören, zusammenzufassen und dann ganz klar zu sagen, okay, habe ich das richtig verstanden? Und dieses aktive Zuhören, das müssen viele erst noch wieder lernen.
Du hattest vorhin schon die Herausforderung des Rollenwechsels angesprochen. Wie gelingt es denn als Führungskraft, den Rollenwechsel bewusst und nach Bedarf zu vollziehen? Mal Entscheider, mal Coach.
Ein Vertriebsleiter, der bei mir die Business-Coach-Ausbildung gemacht hat, erzählte mir, er sage seinem Team manchmal ganz bewusst, jetzt bin ich mal nicht euer Chef, sondern euer Coach. Und diese Klarheit hilft beiden Seiten, weil jeder weiß, worum es gerade geht. Und das wiederum schafft Vertrauen. Denn die ganz klare Ansage ist der einfachste Trick, um die Rolle auch zu kommunizieren Richtung Team. Was auch wichtig ist, dass ich als Führungskraft generell selbstreflektiert bin, aber gerade wenn ich bewusste Rollenwechsel mache. Ich muss mir immer die Frage stellen, welche Rolle ist in dieser Situation gerade die richtige? Und dann brauche ich natürlich den Mut, dass ich flexibel mich darauf einstelle und die bewusste Entscheidung treffe. Jetzt bin ich in dieser Rolle und nicht in der anderen. Und das ist ein bisschen Übungssache, aber es gelingt recht gut.
Was sind denn typische Do's und Don'ts, wenn Führungskräfte in die Coaching-Rolle gehen?
Die Do's sind Fragen stellen und nicht sofort die Lösung liefern. Und ich gestehe, das ist oft die größte Herausforderung, weil im Prinzip oft kennen wir ja die Antworten schon. Aber dann einfach die Stille auszuhalten und darauf zu warten, bis die Antwort kommt von der Mitarbeitenden oder vom Mitarbeiter, das ist eine hohe Kunst. Und auf jeden Fall den Raum geben für eigene Ideen, auch wenn die Idee im ersten Moment vielleicht ein bisschen schräg klingt. Aber aus jeder Idee kann ja irgendetwas Großes, Tolles entstehen. Nicht gleich sagen, ach, das ist doof, sondern sagen, okay, lass uns an der Idee weiterarbeiten. Lass uns mal ein bisschen rumspinnen. Ja? Und entweder der Mitarbeitende oder Mitarbeiterin kommt selber drauf, ist vielleicht doch nicht die richtige, oder plötzlich in der Diskussion entsteht genau das eben erwähnte große, tolle, neue. Was auch ein wichtiges Du ist als Führungskraft in der Rolle des Coaches, immer wieder Feedback geben. Feedback geben im Positiven, ermutigen, bestätigen, du bist auf dem richtigen Weg und dann aber auch sagen, da kannst du noch besser werden. Und allein die Formulierung, du machst keinen Fehler, sondern an der Stelle kannst du noch besser werden, schafft Vertrauen bei den Mitarbeitenden. Kommen wir zur anderen Seite, zu den Don'ts. Ich habe erlebt, dass Coaching als verdeckte Kontrolle missbraucht wurde. Das ist natürlich ein absolutes No-Go, das verbrennt Vertrauen innerhalb kürzester Zeit. Und was oft passiert ist, nur so zu tun, als würde man zuhören, aber schon die Antwort im Kopf haben und dann damit lospreschen, also den anderen einfach überlaufen. Und ungeübte Führungskräfte, denen passiert das leider. Und dafür sind dann eben Sessions gut, wo man das lernt, eben dieses Aushalten von Stille, dieses Zuhören lernen, dass man alle Informationen mitnimmt in einem Gespräch, auf welcher Gesprächsebene auch immer.
Werfen wir doch mal einen Blick auf die nötigen Rahmenbedingungen. Welche Art von Unternehmenskultur fördert die Rolle der Führungskraft als Coach?
Ganz klar, in einem Unternehmen, wo großes Vertrauen herrscht, wo Vertrauenskultur auch gefördert wird, die dann ja auch psychologische Sicherheit bietet und auch das Thema Fehlerfreundlichkeit. Das sind Unternehmenskulturen, die Coaching fördern und auch fordern. Ein kleines Beispiel aus meiner Praxis: in einem Unternehmen, das sehr stark auf Fehlerkultur setzte, trauten sich die Mitarbeitenden trotzdem kaum offen zu reden. Erst als die Geschäftsführung klar machte, Fehler sind Lernchancen und positive Beispiele aus der eigenen Praxis brachte, entstand die Kultur, in der Coaching durch Führungskräfte überhaupt möglich war. Ohne psychologische Sicherheit, meine feste Überzeugung, geht es nämlich nicht.
Welche Vorteile ergeben sich denn für die Führungskräfte, wenn sie Coaching in ihren Führungsstil integrieren?
In den Organisationen, wo wir das miterleben durften, sagten die Führungskräfte, ein entscheidendes Wort: Entlastung. Ich muss mich nicht mehr um alles selbst kümmern. Mein Team arbeitet selbstständig, meine Mitarbeitenden kommen nicht mit Problemen, sondern mit Lösungen. Und das ist ein riesiges Geschenk für jede Führungskraft. Natürlich haben sie dann auch mehr Akzeptanz, ja, wenn die Mitarbeitenden selbstständig arbeiten dürfen und auch gewertschätzt werden, dann wächst automatisch auch die Loyalität zur Führungskraft und zum Unternehmen. Und damit mehr Tiefe in der Beziehung zu den Mitarbeitenden. Das hilft, wenn es mal schwierig wird, wenn man etwas gemeinsam wuppen muss, wenn eine Krise da ist, wenn es gerade eine Zeit ist, wo alle anpacken müssen. Dann hat man als Führungskraft sein Team hinter sich und das ist ein riesiges Geschenk. Und natürlich, man hat im Alltag bessere Ergebnisse, weil es einfach mehr Ideen gibt, die genutzt werden können.
Werfen wir noch einen Blick auf die andere Seite. Welche positiven, konkreten Effekte erleben Mitarbeitende, wenn ihre Führungskraft auch als Coach agiert?
Da gibt es auch jede Menge. Ich beginne auch hier mit einem Beispiel. Ein Mitarbeiter aus einem Unternehmen, das wir betreuen, hat mir erzählt, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass es nicht um Kontrolle geht, sondern um mich. Und dieses Gefühl der Wertschätzung war für ihn so überwältigend und hat ihn so motiviert, dass er gesagt hat, das war mir dieses Jahr viel wichtiger als meine Bonuszahlung. Was bedeutet denn das für Mitarbeitende? Wenn ich mehr Eigenverantwortung habe, dann bin ich auch selbstbewusster. Dann schaffe ich es, mich mehr zu motivieren und dann bin ich auch für mich bereit, die Extrameile zu gehen, nicht weil es mein Chef will, sondern weil ich am Schluss dastehe und stolz darauf bin, es geschafft zu haben. Und dieses persönliche Wachstum, und da geht auch manchmal eine schöne Entwicklung in der Karriere einher, das bringt Mitarbeitende zur Höchstleistung, aber nicht nur zur Höchstleistung, sondern zu einer tiefen Befriedigung, was die tägliche Arbeit angeht.
Das war unsere Folge zu Die Führungskraft als Coach – Potenziale gezielt entwickeln. Gerne fassen wir die wichtigsten Punkte dieser Sendung in unseren Shortcuts zusammen. Karin, wie unterscheidet sich Coaching von klassischer Führung?
Coaching bringt Mitarbeitende zu eigenen Lösungen. Das bedeutet, ich nutze die Schaffenskraft, die Kreativität, die Lösungsfähigkeit meiner Mitarbeitenden für das Unternehmen, für mich, aber auch für die Entwicklung meiner Mitarbeitenden selbst. Die klassische Führung gibt Ziele vor, die gibt Rahmenbedingungen vor, ist auch notwendig und wichtig, in der Kombi unschlagbar.
Was unterstützt Führungskräfte dabei, die Rolle des Coaches einzunehmen?
Auf jeden Fall das Handwerkszeug lernen. Das ist ganz wichtig, dass man weiß, wie funktioniert Coaching. Aber auch sich seiner Rolle bewusst zu sein. Jede gute Führungskraft weiß, sie hat täglich mehrere Rollen. Welche situativ die richtige ist, das zu entscheiden, das ist extrem wichtig. Und dann durchzuziehen. Manche Führungskräfte sagen sogar zu ihren Mitarbeitenden, also ich spreche jetzt nicht als dein Chef, sondern ich bin jetzt dein Coach.
Welche positiven Effekte hat dies auf die Mitarbeitenden, Führungskräfte und das gesamte Unternehmen?
Für die Mitarbeitenden ist es ganz klar, sie wachsen. Sie werden selbstständiger, sie haben mehr Selbstbewusstsein, eine bessere Selbstreflexion und vor allem, sie sind motivierter, haben mehr Spaß an der Arbeit. Die Führungskräfte haben den Riesenvorteil, dass sie entlastet sind von vielen, vielen Alltagsthemen, die unter Umständen auch die Mitarbeitenden viel besser lösen können als sie selbst. Und das Unternehmen hat Mitarbeitende und Führungskräfte, die auch in schwierigen Zeiten zusammenstehen, ein Wir-Gefühl haben und gemeinsam größere Themen bearbeiten und Gewehr bei Fuß stehen, wenn es wirklich kriselt.
Hat euch der Karin Bacher Business Podcast gefallen? Dann abonniert ihn doch gerne, lasst eine Bewertung da und abonniert den Newsletter auf www.karinbacher-consultants.de. Alle Informationen und Links findet ihr auch in den Shownotes. Eine Produktion von tonbildschau.de. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.